Ja, geliebter himmlischer Vater, wir danken dir jetzt für diese Zeit, die wir hier zusammen verbringen dürfen. Wir danken dir, dass wir über dein Wort nachdenken dürfen, uns darüber Gedanken machen, was du uns in deinem Wort sagst. Vieles, was du uns sagst, können wir zuerst einmal nicht verstehen. Viele Fragen bleiben auch offen. Und trotzdem hast du uns vieles zu sagen und du möchtest, dass wir darüber nachdenken und die verschiedenen Aspekte auch vergleichen, um so auch immer mehr erkennen zu können, wie du denkst, was du für Pläne, was du für Ziele hast. Und so bitte ich dich ganz herzlich, dass du jetzt jedes Einzelne hier im Raum segnest, auch an diesem Abend. Und nur du kannst jedem einfach das schenken, was jedes braucht. Du kannst durch deinen Heiligen Geist, kannst du auch so übersetzen, dass es für jeden ein Gewinn sein darf. Es geht um dich, es geht um deine Verherrlichung, es geht darum, dass wir in unserer Verbindung, in unserer Beziehung zu dir aufgebaut werden und dir näher kommen können. Es geht nicht darum, dass wir uns irgendwelches Geheimwissen aneignen, sondern dass wir dich mehr und mehr in deinem Wesen erfahren und erkennen dürfen. Wir danken dir, dass du mehr tust, als wir bitten und verstehen können, und geben dir allein die Ehre. Amen. So, Vorherbestimmung und eigener Wille. Ursprünglich hieß das Thema mal Vorherbestimmung und freier Wille. Und als ich mich dann näher damit beschäftigt habe, ist mir eigentlich klar geworden, dass der freie Wille etwas anderes ist als der eigene Wille. Und der eigene Wille ist hier eigentlich passender. Warum habe ich diese beiden Bilder gewählt? Einerseits sehen wir hier eine Marionette und auf der anderen Seite eine Fernbedienung. Das heißt, ich kann Programm selber wählen, ich kann bestimmen, wo es lang geht, was ich anschauen will und so weiter und so fort. Wenn wir an Vorherbestimmung denken und auch die entsprechenden Bibelstellen lesen, ich werde nachher gleich eine zitieren, dann kommt manchmal in uns das Gefühl hoch, ja, sind wir eigentlich nur etwas komplexere Marionetten? Haben wir eigentlich überhaupt etwas zu sagen? Kommt es auf uns überhaupt drauf an, wenn doch alles vorherbestimmt ist? Und ich weiß nicht, mit welcher Motivation Sie hier in dieses Seminar gekommen sind, aber ich könnte mir vorstellen, dass die meisten von Ihnen auch schon sich darüber Gedanken gemacht haben, was ist das eigentlich mit dieser Vorherbestimmung? Was haben wir eigentlich noch für eine Verantwortung und wie kann Gott uns zur Rechenschaft ziehen, wenn er doch alles vorherbestimmt hat? In diesem Thema geht es um nichts Geringeres als um die Frage einerseits nach der absoluten Allmacht Gottes und der Eigenverantwortung des Geschöpfes. Auf der einen Seite sind wir davon überzeugt, oder ich denke die meisten von uns, dass Gott allmächtig ist, dass er die Weltgeschichte in Händen hält, dass ihm gar nichts entgleitet. Und doch haben wir Zweifel daran, dass wir einfach nur ferngesteuerte Wesen sind. Einerseits sagt uns die Bibel ganz klar, dass Gott alles nach dem Rat seines Willens wirkt. Ich möchte dazu Epheser 1,11 lesen. In Epheser 1 spricht Paulus mehrfach von Vorherbestimmung. Er sagt zum Beispiel auch in Vers 5, er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft durch Jesus Christus. Und in Vers 11 heißt es, und in ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt, die wir vorherbestimmt waren, nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt. Da ist also der Rat seines Willens, sein Wille besteht aus einem Rat und er wirkt alles nach dem Rat seines Willens. Das vermittelt uns natürlich den Eindruck, dass Gott alles steuert. Wir werden sehen, dass es nicht so ist und dass Gott trotzdem souverän und allmächtig ist. Ich muss jetzt schauen kurz, wir gehen mal hier einen Schritt weiter. Diese beiden Begriffe scheinen in der Christenheit immer wieder ein unauflöslicher Widerspruch zu sein. Über dieses Thema, das ein sehr großes Spannungsfeld beinhaltet, wird seit Jahrhunderten, wenn nicht sogar seit Jahrtausenden diskutiert, philosophiert und gestritten. Seit jeher scheiden sich hier an diesem Thema die Geister. Das habe ich bereits gesagt, dass es hier eben um die absolute Allmacht Gottes geht und um die Eigenverantwortung des Geschöpfes. Auch Dr. Martin Luther und Erasmus von Rotterdam korrespondierten über die Frage, wie frei der Wille des Menschen sei. Aus diesem Disput entstand der Aufsatz von Luther mit der Überschrift vom unfreien Willen. Ich habe den gelesen, den kann man auch im Internet nachlesen, der Aufsatz vom unfreien Willen. Es ist erstaunlich, wenn man diesen Aufsatz liest, man ist vielleicht ein bisschen überrascht, mit was für harten Bandagen damals die Theologen gestritten haben. Also heute würde man sagen, also das ist zutiefst beleidigend, wie du mit mir sprichst, Martin Luther, und umgekehrt natürlich auch Erasmus von Rotterdam. Luther war der festen Überzeugung, dass der Mensch über keinen freien Willen verfügt. Ich bin davon auch überzeugt, ich unterscheide allerdings zwischen dem freien Willen und dem eigenen Willen. Das werden wir dann morgen näher anschauen. Auch Professor Albert Einstein machte einmal folgende Aussage. Ich weiß ehrlich nicht, was die Leute meinen, wenn sie von der Freiheit des menschlichen Willens sprechen. Ich zum Beispiel habe das Gefühl, dass ich irgendetwas will, aber was das mit Freiheit zu tun hat, kann ich überhaupt nicht verstehen. Ich spüre, dass ich meine Pfeife anzünden will und tue das auch, aber wie kann ich das mit der Idee der Freiheit verbinden? Was liegt hinter dem Willensakt, dass ich meine Pfeife anzünden will? Ein anderer Willensakt? Schopenhauer hat einmal gesagt, der Mensch kann tun, was er will, aber nicht wollen, was er will. Ich bin natürlich nicht ganz dieser Meinung, aber der zweite Teil dieses Satzes finde ich doch sehr interessant. Er kann aber nicht wollen, was er will. Auch darüber werden wir in den nächsten Tagen noch einiges näher betrachten. Ob diese beiden Herren mit ihrer Erkenntnis richtig stehen, will ich jetzt mal hier an dieser Stelle offen lassen. Das Spannungsfeld zwischen absoluter Vorherbestimmung aller Dinge und der Entscheidungsfreiheit des Geschöpfes tangiert sehr viele Bereiche des Lebens und der Bibel. Um dem Kern der Sache näher zu kommen, ist es von großer Wichtigkeit, dass man möglichst alle Aspekte und Aussagen der Bibel berücksichtigt und entsprechend einordnet. Wir werden sehen im Laufe des Abends, dass es sehr viele Aussagen gibt. Ich habe in den letzten Jahren sogar festgestellt, es gibt hunderte Aussagen, die sich auf den ersten Blick widersprechen. Aber wenn man sie genauer anschaut, beleuchten diese scheinbar widersprüchlichen Aussagen eine Sache von verschiedenen Seiten, und dadurch kann man die Sache besser einordnen und verstehen. Wer aus Epheser 1,11 schließt, dass der Mensch über absolut keinen eigenen Willen verfügt und eigentlich nur eine etwas komplexere Marionette ist, die nicht zur Rechenschaft gezogen werden kann, hat den Kern der Sache nicht erfasst und widerspricht dem Gesamtzeugnis der Bibel. Wer auf der anderen Seite erklärt, dass Vorherbestimmung und Auserwählung Gottes mit dem Wollen des Menschen verknüpft sind, hat das Ziel meines Erachtens genauso verfehlt. Paulus erklärt den Römern unmissverständlich in Römer 9, Vers 11 bis 16, ich will diesen Text lesen, Römer 9, Vers 11 bis 16, übrigens hier geht es um die Geschichte von Jakob und Esau, etliche oder ein paar wenige von uns haben das heute Morgen schon gehört, die Geschichte Jakobs von Herrn Scherer. Denn als die Kinder Jakob und Esau noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, damit der nach freier Auswahl gefasste Vorsatz Gottes bestehen bliebe, nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenden, wurde zu ihr, nämlich zu Rebekka, gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen, wie geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Was dieses Hassen bedeutet, möchte ich dann in einer späteren Stunde noch näher erklären. Wir stellen uns hier unter diesem Hassen meist etwas Falsches vor. Wenn wir an Hass denken, dann denken wir an, ich möchte den anderen am liebsten umbringen, ich möchte den anderen quälen oder was auch immer. Das ist hier natürlich nicht gemeint. Es ist etwas anderes gemeint. Was sollen wir nun sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Das sei ferne. Denn er sagt zu Mose, ich werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarme, und werde Mitleid haben, mit wem ich Mitleid habe. Und dann folgert der Apostel Paulus in Vers 16, so liegt es nun nicht an dem Wollenden, auch nicht an dem Laufenden, sondern an dem sich erbarmenden Gott. Es liegt also nicht an dem Menschen, der will, und der sich bemüht, der läuft, sondern es liegt an dem sich erbarmenden Gott. Wie können wir das verstehen? Wo bleibt da noch unsere Verantwortung? Auch das wollen wir in den nächsten Tagen näher anschauen. Weil das Spannungsfeld zwischen Vorherbestimmung und eigenem Willen so viele biblische Themen berührt, ist man gezwungen, alles Betreffende auch näher anzusehen. Dabei wurde mir bei der Vorbereitung des Themas immer mehr bewusst, dass die richtige Zuordnung und Gewichtung der Themenbereiche eine ganz große Rolle spielen. Unser Generalthema beinhaltet also eine große Anzahl von Einzelthemen. Jeder Themenbereich muss also möglichst gut erfasst werden, indem man diese einzelnen Bereiche studiert, in das Gesamtthema einordnet, analysiert und dem Themenbereich die entsprechende Gewichtung verleiht, kommt es dann zu einem, ich sage jetzt mal, zu einem erweiterten Bild. Ich möchte hier an dieser Stelle gleich sagen, ich bin der Überzeugung, dass wir die letzten Fragen diesbezüglich nicht in jedem Fall beantworten können. Gerade werden wir ja auch immer wieder in unserem Leben mit ganz unterschiedlichen Schicksalen konfrontiert, und da kommen natürlich diese Fragen immer wieder hoch. Und wenn wir denken, wir können das Thema einmal so zusammenfassen, dass wir in jedem Fall die Antwort haben, dann irren wir uns natürlich gewaltig. Aber was in diesen Tagen sicher geschehen darf, ist, dass wir das Thema einmal ein bisschen einkreisen und von verschiedenen Seiten her beleuchten, so dass wir das Ganze etwas besser verstehen können. Der gesamte totale Durchblick dürfte nicht möglich sein. Den werden wir dann einmal haben, wenn wir bei unserem Herrn sind. Folgende Bereiche müssen also für die Erfassung dieses Gesamtthemas einbezogen werden. Ich habe jetzt hier ein paar Dinge aufgelistet. Die Liste ist nicht vollständig, aber es sind so sicher die wichtigsten Themen, die werden wir in diesen Tagen anschauen. Nämlich, es geht mal einerseits um den Willen Gottes. Es ist natürlich wichtig, wie ist das eigentlich mit dem Willen Gottes in den einzelnen Geschehnissen, mit denen wir konfrontiert werden, einerseits in der Bibel, aber auch in unserem alltäglichen Leben. Dann, was hat es auf sich mit Ratschluss und Vorherbestimmung Gottes, mit der Berufung und der Auserwählung? Welche Rolle spielt eigentlich der Wille des Menschen? Was ist der Unterschied zwischen dem eigenen und freien Willen? Wo liegt eigentlich die eigene Verantwortung? Und was ganz wichtig ist, was wir jetzt vielleicht noch nicht so realisiert haben, welche Rolle spielt dabei Seele, also Leib, Seele und Geist? Wenn wir hier das nicht berücksichtigen, wird es schwierig, das andere auch richtig zu verstehen. Auch das Herz spielt eine Rolle. Wiederum auch der alte Mensch, der ja, wenn wir gläubig geworden sind, mit Christus gekreuzigt wurde, der gestorben ist, und dann gibt es einen neuen Menschen. Aber was hat dieser neue Mensch mit der Seele zu tun, mit dem Herzen zu tun? Das ist eben auch nicht unwichtig, dass wir das sehen. Dann die Motive, die Absichten spielen eben auch eine gewisse Rolle. Das Wirken Gottes selbstverständlich. Das Spannungsfeld zwischen Geist und Fleisch. Das Bewusstsein, aber auch das Unterbewusstsein soll in diesen Tagen zur Sprache kommen, weil das eben auch nicht unwichtig ist. Die Veranlagung möchte ich auch streifen, weil die dürfen wir ebenfalls nicht unterschätzen. Wahrnehmen und memorieren, also was speichern wir, was behalten wir, wenn wir etwas wahrgenommen haben, wie speichern wir das bei uns da oben ab? Ich möchte der Unterschied zwischen dem göttlichen und menschlichen Denken anhand eines Bildes deutlich machen. In der Bibel stoßen wir ja immer wieder auf Geheimnisse, die unser Denkvermögen vorerst einmal überfordern und uns deshalb als Widersprüche erscheinen. Die meisten von uns kennen einige biblische Aussagen, die irgendwie nicht zusammenpassen. Es ist ja so, je nachdem, was wir für ein Typ Mensch sind, lesen wir gewisse Bibelstellen, und wenn die Bibelstelle uns sympathisch ist, dann können wir uns die relativ gut merken. Bibelstellen, die nicht in unsere Theologie, in unser Bibelverständnis hineinpassen, die verdrängen wir in der Regel. Das merken wir selber gar nicht so, aber wenn wir sie nicht verdrängen, dann kommen wir in einen Konflikt, und je nach Reifegrad des Glaubens hält man diesen Konflikt innerlich nicht aus, und deshalb verdrängt man. Grundsätzlich bin ich ja der Meinung, dass wir möglichst wenig verdrängen sollen, aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, dass die Verdrängung bis zu einem gewissen Grad auch ein Schutzmechanismus für den Menschen darstellt, weil wenn er als, ich sage jetzt mal, frisch gebackener Gläubiger gar nichts mehr verdrängt, sondern alles auf sich einwirken lässt, dann ist dieser junge, gläubige Mensch total überfordert. Von daher müssen wir das auch ein bisschen berücksichtigen. Für Bibelkritiker sind diese Stellen, die sich scheinbar widersprechen, immer ein gefundenes Fressen, um zu zeigen, dass die Bibel voller Widersprüche sei und deshalb auch nicht das vollständige Wort Gottes sein kann. Wenn man natürlich diese Bibelstellen benennt und sagt, hier seht ihr es ja, die Bibel hat überhaupt keinen einheitlichen Kontext und so weiter, dann kann das natürlich total verunsichern. Bevor wir also in das eigentliche Thema einsteigen, möchte ich etwas ganz Grundsätzliches zu den scheinbaren Widersprüchen sagen. Das göttliche Denken ist wie ein dreidimensionales Objekt, das aber nur von unserem menschlichen Denken, also oder nur in zweidimensionalen Bildern bruchstückhaft erkannt werden kann. Warum sage ich diesen Satz? Wir können ja in der Regel dreidimensional denken, nicht alle gleich gut. Wir hatten als in der Architektenausbildung, da mussten wir uns diese Körper jeweils vorstellen und da hatten die einen hatten mehr Mühe, sich aufgrund von zweidimensionalen Bildern das Objekt, das dreidimensionale Objekt sich vorstellen zu können. Aber ich glaube, dass wir mit unserem menschlichen Verstand, dass man das so vergleichen kann, der menschliche Verstand liest gewisse Aussagen der Bibel und diese Aussagen der Bibel sind wie ein zweidimensionales Bild und wenn wir mehrere solche zweidimensionale Bilder, das heißt mehrere solche Aussagen der Bibel studieren, dann bekommen wir langsam eine Ahnung von dem, was eben das, die göttliche Wahrheit ist, die dahinter steckt. Ich möchte das auch biblisch begründen mit Kolosser 2, 16 bis 17. So richte euch nun niemand wegen Speise oder Trank oder betreff seines Festes oder Neumondes oder Sabbats, die ein Schatten der künftigen Dinge sind, der Körper selbst aber ist des Christus. Mit anderen Worten, wenn ich im Alten Testament über die Feste nachdenke, über den Neumond, über die Sabbate, aber auch über die Schlachtopfergesetze, dann sind diese Gesetze wie dieser Schatten hier. Dieser Schatten sagt uns aber nichts aus, oder zuerst einmal nur wenig aus, wie der Körper wirklich aussieht. Wenn ich zum Beispiel das Passalam, die Verordnungen beim Auszug aus Ägypten, wenn ich diese Verordnungen näher studiere und dann einen Bezug herstelle ins Neue Testament, dann merke ich plötzlich, alles was hier beim Passalam dargestellt wurde, hat eine allegorische Bedeutung, eine schattenhafte Bedeutung auf das eine wahre Opfer Gottes, nämlich von Jesus Christus, der auf Golgatha für uns starb. Und durch sein Sterben geht eben der Todesengel an unserer Tür vorbei. Das heißt, wer Jesus Christus, an Jesus Christus glaubt, der wird den Tod nicht mehr sehen. Mit anderen Worten, wir finden also in der Bibel sehr viele Schattenbilder. Und wenn ich von dieser Person mehrere Schattenrisse habe, dann kann ich ein bisschen erahnen, wie die Person dreidimensional aufgebaut ist. Und so müssen wir gewisse Aussagen in der Bibel zuerst einmal als zweidimensionales Bild sehen und sie vergleichen mit anderen Bildern, die sich scheinbar widersprechen, um dann erahnen zu können, wie die geistliche Wahrheit wirklich aussieht. Die alttestamentlichen Geschichten sind also wie zweidimensionale Flächen. Im Hebräerbrief heißt es ganz ähnlich, Hebräer 8, Vers 3 bis 5, denn jeder hohe Priester wird eingesetzt, um sowohl Gaben als auch Schlachtopfer darzubringen, daher ist es notwendig, da gehen wir nochmal zurück, da ist es notwendig, dass auch dieser etwas hat, das er darbringt. Wenn er nun auf Erden wäre, so wäre er nicht einmal Priester, weil die da sind, die nach dem Gesetz die Gaben darbringen, die dem Abbild und Schatten der himmlischen Dinge dienen. Also auch der Aufbau der Stiftshütte, alle diese Dinge in der Wüste sind eben Schattenbilder. Jesus sagt einmal zu den Schriftgelehrten, Ihr erforscht die Schriften und meint darin ewiges Leben oder äonisches Leben zu finden. Sie sind es, die Schriften, die von mir zeugen. Mit anderen Worten, im Alten Testament finden wir so viele Schattenbilder und wer diese Schattenbilder erkennen kann, erkennt den Christus immer besser. Selbst im natürlichen und sichtbaren Bereich können wir verschiedene Objektumrisse zeigen, bei denen man sich auf den ersten Blick kaum vorstellen kann, dass es sich um ein und denselben Gegenstand handelt. Ich habe hier drei Objektumrisse und ich behaupte, dass diese drei Objektumrisse von einem Körper stammen. Unser Architekt weiß wahrscheinlich, was für eine Figur das ist, aber ich glaube, die meisten anderen würden Schwierigkeiten haben. Ich kann mir jetzt beim besten Willen nicht vorstellen, dass ein Objekt, das von einer Seite wie ein Quadrat aussieht, von der anderen Seite wie ein Kreis und von der dritten Seite wie ein Dreieck, dass das ein Objekt sein soll. Ich werde es nachher zeigen, dass das möglich ist. Will damit auch etwas ganz Besonderes zum Ausdruck bringen, aber das später. Wie der dreidimensionale Körper aussieht, können wir also nur erahnen, wenn wir die drei Schattenrisse wirklich genau studieren. Die Betrachtung eines Themenbereiches ist wie das Studium eines Schattenrisses. Also wenn ich die Vorherbestimmung, die alle Bibelstellen über Vorherbestimmung zeige oder vorlese, dann hat der Betrachter zuerst einmal das Gefühl, aha, das ist ein Quadrat, ich rede jetzt im übertragenen Sinn. Und dann kommen plötzlich Bibelstellen, dass Menschen nicht gewollt haben, dass sie einen eigenen Willen haben, und dann sieht man plötzlich einen Kreis und dann hat man das Gefühl, aber das kann ja gar nicht das Gleiche sein. Und dann kommt vielleicht noch etwas dazu, wo man denkt, ja, aber das sieht ja wirklich aus wie ein Dreieck, wie soll jetzt das mit dem anderen zusammenpassen? Das Erfassen des Kernbereiches dieses Themas, das letztlich in Gott verborgen ist, ist mit dem Erfassen eines dreidimensionalen Körpers zu vergleichen, der aber nur über die Schattenumrisse erkannt werden kann. Ich möchte das jetzt anhand eines anderen Körpers darstellen, das kommt dann noch mit diesem Objekt, aber zuerst nochmal etwas anderes. Wir haben hier einen dreidimensionalen Körper, es ist so eine geometrische Hand, wie man sehen kann, also alles viereckig soweit. Und jetzt kommt das Licht von dieser Seite und ich habe hier unten einen Schatten, der ist eigentlich mehr oder weniger ein Viereck. Wir müssen uns jetzt vorstellen, wir in unserem menschlichen Denken können eigentlich nur das Viereck sehen. Das da können wir nicht sehen, im übertragenen Sinn, geistlich gesehen. Das heißt, wenn ich hier eine Bibelstelle im Alten Testament lese, etwas über die Opfergesetze oder was auch immer oder andere Dinge, dann sehe ich jetzt zum Beispiel hier dieses Viereck und ich würde aufgrund dieses Schattens nie drauf kommen, dass es sich hier um eine Hand handelt mit fünf Fingern. Wenn es dann aber weitergeht, dann sehen wir eben mehr. Wie Paulus uns erklärt hat unter der Hebräerbrief, sind also die Ordnungen und Gesetze des Alten Testamentes Schattenbilder der künftigen Dinge. Und das ist wichtig, dass wir das sehen. Und dabei müssen wir uns vorstellen, dass wir nur den Schatten sehen können und sonst keine Möglichkeit haben, das Ganze als solches zu erkennen. Also, wenn jetzt der Betrachter aber einen anderen Schatten sieht, ein anderer Betrachter, der den Schatten zu einer anderen Zeit anschaut, sieht dann eben ein solcher Schatten. Und jetzt müssen wir uns vorstellen, es gibt jetzt zum Beispiel einen Bibelausleger, der legt eine Angelegenheit in der Bibel aus und beschreibt dann diesen Schatten, den wir vorher gesehen haben, so als Viereck. Und da kommt ein anderer Bruder und der beschreibt eigentlich das gleiche Objekt und erklärt, ja, das hat fünf Finger und so. Und der andere sagt, ja, also Moment mal, du siehst nicht richtig. Ja, du hast das nicht im Will. Ich sehe doch eindeutig, dass es nur ein Viereck ist. Und er sieht, nein, aber ich sehe hier das. Und da gibt es so gewisse Meinungsverschiedenheiten und man kann sich, man kommt einander manchmal kaum näher. Also er sieht hier etwas ganz anderes als ein Viereck. Ganz praktisch heißt das, dass wir die verschiedenen Sichtweisen der Geschwister, der Prediger, der Ausleger und so weiter zu biblischen Fragen aus meiner Sicht ernster nehmen sollten. Eine andere Sichtweise kann zwar falsch sein, das ist klar, wir müssen ja immer wieder auch prüfen, ist etwas eine Irrlehre, ist etwas mit der Bibel nicht vertretbar, aber wenn einer eine andere Schau hat oder vielleicht ein anderes Schwergewicht hat, dann bedeutet das nicht zwangsläufig, dass der andere eine falsche Schau hat. Es kann sein, dass der andere etwas mehr eine Seite betont und wir sagen, also ich sehe das, du siehst das viel zu extrem, weil wir die andere Seite mehr sehen, aber wir sollten vorsichtig werden und dann überlegen, warum sieht das der andere so ganz anders, was kann sein, dass ich vielleicht einen Teil eben zu wenig sehe. Also eine Sichtweise kann falsch sein, sie kann aber auch eine Schau von einem anderen Blickwinkel aus sein, der uns eine bessere Gesamtschau über eine geistliche Realität vermittelt. Die logische und praktische Folge ist demnach, wenn uns Geschwister eine andere Sicht vermitteln, dann sollten wir sie nicht vorschnell als falsch einstufen. Würden wir Gläubigen das mehr beachten, gäbe es über theologische Fragen wahrscheinlich weniger Streit und wir wären vorsichtiger, würden ein bisschen bedächtiger reagieren, als das zurzeit manchmal der Fall ist. Damit komme ich zur Auflösung unseres Rätsels. Das habe ich gerade gesagt, also dass wenn Geschwister eine andere Sichtweise haben, dass wir da nicht vorschnell das als falsch einstufen. Die Folgen einer einseitigen Betrachtungsweise sind dann eben Missverständnisse und Streit. Das ist für mich eben schon ein Problem, dass man, weil man es ganz anders sieht, den anderen gar nicht verstehen kann und vielleicht ihn sogar denunziert und verachtet, was absolut natürlich nicht im biblischen Sinn ist. Es kann auch sein, dass wir dann zu einseitig werden. Manchmal ist eben eine andere Sichtweise, die wir zuerst einmal nicht nachvollziehen können, für uns eine Chance, nicht so einseitig eine Sache anzuschauen. Die Gefahr des Extremismus ist da und auch die Gefahr von Sonderlehren und Sondergruppierungen. Ich werde nachher anhand eines Beispiels zeigen, dass man sehr wohl sich extrem in eine Richtung verhalten kann, wenn man die andere Seite zu wenig beachtet. Also wir wollen jetzt das Objekt nochmal näher anschauen. Die Person A sieht den Umriss eines Kreises. Jetzt hat dieser Kreis aber noch eine Linie. Was diese Linie ist, werden wir dann nachher noch sehen. Aber der Umriss ist ein Kreis. Die Person B sieht den Umriss eines Dreiecks, ist der gleiche Körper. Und die Person C sieht den Umriss eines Quadrates. Dieses Quadrat ist schon ein bisschen aufschlussreicher. Es zeigt uns nämlich hier eine interessante Kante, die vielleicht dann vermuten lässt, wie der Körper aussieht. Kurze Frage, kann sich jemand den Körper schon vorstellen? Ja, ein paar wenige. Also ist interessant, wir hatten ja in der Gewerbeschule hatten wir darstellende Geometrie und da gab es dann diese Aufgabe auch und da waren auch nur ganz wenige, die sich diesen Körper richtig vorstellen konnten. Also der Körper sieht wie folgt aus. Im Grundriss sehen wir hier einen Kreis, also von oben betrachtet sieht man hier unten einen Kreis. Und oben eine Kante, die dann, man muss sich das so vorstellen, man hat einen Zylinder Und dieser Zylinder wird quasi jetzt von oben von der Kante schräg abgeschnitten bis nach unten zum Kreis. Von der Seite hier, von dieser Seite her, ist es dann eben ein Dreieck und von dieser Seite vorne ist es ein Quadrat, weil ja der Zylinder von einer Seite immer wie ein Quadrat aussieht. Und weil hier dieser Zylinder, der hier eigentlich auch ein Zylinder wäre, wenn er hier nicht abgeschnitten worden wäre, wäre es hier auch ein Quadrat. Aber so ist also möglich, dass ein Körper drei völlig unterschiedliche Umrisse hat. Mit diesem Beispiel möchte ich einfach deutlich machen, dass, ich sage jetzt mal, übertragen wir das jetzt mal in die biblische Auslegung. Da sieht einer von dieser Seite eindeutig ein Quadrat und der von oben schaut, sagt, nein, also Bruder, du irrst dich völlig. Also es ist eindeutig ein Kreis und der Dritte sagt, ihr habt beide nicht recht, es ist ein Dreieck. Und nur wer das Ganze sieht, sagt, jeder hat auf seine Weise ein Stück weit recht. Damit möchte ich etwas sagen. Also in der Betrachtungsweise von göttlichen Zusammenhängen müssen wir ebenfalls lernen, möglichst alle Sichtweisen zu berücksichtigen. Das versuche ich in den nächsten Tagen zu machen in Bezug auf dieses Thema. Gerade die scheinbar widersprüchlichen Aussagen unserer Bibel, das habe ich, glaube ich, hier hingeschrieben, genau, gerade die scheinbar widersprüchlichen Aussagen unserer Bibel sind nicht selten der Schlüssel für eine neue göttliche Gesamtschau. Das Beispiel des Farbenspektrums und des Kreises, die Fülle des Sonnenlichtes, können wir mit bloßem Auge nicht sehen. Wir holen uns in der Folge höchstens einen Augenschaden. Sehen wir direkt in die Lichtquelle, nehmen wir meist eine hell leuchtende weiße Fläche wahr. Aber die Buntfarbigkeit des Lichtes bleibt uns dabei verborgen. Die Vielfalt der Farbenpracht des Lichtes wird erst deutlich, wenn es durch ein Spektrum zerlegt, also durch ein Prisma gebrochen wird. Also durch die Farben, durch die Lichtbrechung wird eigentlich der Inhalt des Lichtes sichtbar. Wir haben also von dieser Seite einen weißen Lichtstrahl, der kommt hier in ein Plexiglas-Prisma hinein und einerseits widerspiegelt sich das Licht nach oben, aber auf der anderen Seite kommt es zu einer Lichtbrechung und dann sieht man hier das ganze Farbenspektrum. Das heißt, dieser eine Lichtstrahl entfacht sich dann plötzlich in die sieben Spektralfarben. Das ist übrigens auch meine Meinung in Bezug auf die sieben Geister Gottes, die erwähnt werden in der Offenbarung. In der Offenbarung ist von den sieben Geistern Gottes die Rede. Übrigens ist dieser siebenfache Geist Gottes auch in Jesaja, ich glaube Jesaja 11, wird er da auch erwähnt. Der Geist der Weisheit und des Rates und so weiter. Und dieser siebenfache Geist, der im Prinzip der Heilige Geist ist, der sich aber entfachen kann, der lag ja vollständig auf Jesus Christus. Er verfügte über das Vollmaß dieses siebenfachen Geistes, also dieser eine Geist, der sich dann eben aufteilen lässt in diese sieben Spektralfarben. Im übertragenen Sinn dürfen wir hier das Licht der Welt, Jesus Christus, sehen, auch natürlich, das sich am Kreuz auf Golgatha brechen ließ und durch dieses sich brechen lassen, ist ja so, in der Natur sehen wir das Schauspiel beim Regenbogen, da kommt also der Sonnenstrahl, der weiße Sonnenstrahl und dann hat es ganz viele einzelne Wassertröpfchen und dieser Sonnenstrahl lässt sich durch diese vielen kleinen Wassertröpfchen brechen und was sehen wir? Den wunderbaren Regenbogen. Es ist für mich so auch ein Bild, wenn Jesus Christus sich in uns widerspiegelt, dann sehen wir auch ein Teil dieses Bildes. Und jeder Bruder, jede Schwester hat so eine bestimmte Gabe oder mehrere Gaben, die dann auch etwas, eine bestimmte Farbe unseres Herrn wieder spiegeln, aber nicht das Gesamte haben, sondern jeder hat eben nur einen Teil. In Epheser 3, 8, Vers 10 lesen wir: Mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, den Nationen den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen und ans Licht zu bringen, was die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern her in Gott, der alle Dinge erschaffen hat, verborgen war, damit jetzt den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch die Gemeinde die mannigfaltige, man könnte hier auch übersetzen, die vielbuntige oder die buntige Weisheit Gottes zu erkennen gegeben werde. Eine einzelne Aussage der Bibel über die Vorherbestimmung oder über den eigenen Willen ist für mich wie ein Farbton innerhalb des gesamten Farbspektrums. Um den Inhalt des Lichtes jedoch zu erkennen, braucht es das Studium aller Farben. Die Bibel, also das Wort Gottes, kann auch mit einem Kreis verglichen werden, und dabei stellt jede ihrer Aussage einen kleinen Abschnitt des gesamten Umfanges dar. Wo der Kern oder die Mitte liegen, können wir nur dann erahnen, wenn wir den ganzen Umfang kennen. Und dies will ich jetzt gerade anhand zweier Grafiken auch deutlich machen. Zuerst will ich einen Kreis zeigen. Also dieser Kreis zeigt uns gegensätzliche Punkte oder Punkte, die uns eine Ahnung vermitteln, wo der Kern der Sache liegt. Also die Bibel ist eigentlich wie ein Kreis. Und auf der Peripherie dieses Kreises finden wir Aussagen, die sich auf den ersten Blick völlig widersprechen. Ich spreche hier von der Bipolarität der Schrift. Und Jesus kannte die ganze Schrift vollständig. Er ist ja das Wort Gottes in Person. Und deshalb konnte er dem Versucher nur so widerstehen, indem er eben gesagt hat, wiederum steht geschrieben. Wir haben also einerseits die Vorherbestimmung, wie wir sie auch in 1. Korinther 2, 7 lesen. Dann ist von einem eigenen Willen die Rede, Kolosser 2, 18, das ist so ein Gegenpunkt. Und eines der augenscheinlichsten Gegensätze, die wir gerade aneinander finden, ist Sprüche 26, 5 und 4 oder 4 und 5. Wir schlagen das kurz auf, weil das für mich, ich sage jetzt mal, ein Stück weit wie ein Schlüssel geworden ist in der Bipolarität der Bibel. Sprüche 26, die Verse 4 und 5. Beachten wir einmal, was wir hier zuerst hören. Antworte dem Toren nicht nach seiner Narrheit, damit nicht auch du ihm gleich wirst. Hat ja eine gewisse Logik, weil wenn ich dem Toren ständig so antworte, wie er ist, dann werde ich mit der Zeit gleich, das ist ja klar. Und jetzt kommt das Problem. Vers 5. Antworte dem Toren nach seiner Narrheit, damit er nicht weise bleibt in seinen Augen. Ich sage jetzt mal, der strenge Jurist oder Bibelausleger würde jetzt hier sagen, also was muss ich jetzt machen? Das sind so zwei gegensätzliche Aussagen, ich habe keine Ahnung, an was muss ich mich jetzt halten? Und die Bibelkritiker sagen natürlich, ja, wir sehen ja hier, das ist ein Paradebeispiel dafür, wie sich die Bibel widerspricht. Jetzt ist es ja so, und ich kann euch sagen, die ganze Bibel ist voll mit solchen Dingen, aber für mich sind sie bei genauerer Betrachtung kein Widerspruch. Ich werde es dann noch erklären. Nur ist es jetzt so, dass etliche Gläubige sehen Vers 4 und sagen, mir ist ganz wichtig, dass ich heilig werde. Denn in der Bibel heißt es, eure Heiligung ist der Wille Gottes. Also ich möchte ja unter gar keinen Umständen gleich werden wie der Tor. Also werde ich jetzt in Zukunft ganz peinlich genau darauf achten, dem Tor nie zu antworten wie der Tor, denn sonst werde ich mir gleich. Das will ich auf keinen Fall. Das heißt, dieser Bruder schaut dann ganz stark auf seine eigene Heiligung und macht dann aus dieser, ich sage jetzt mal, aus dieser Aussage ein Gesetz, ein unabänderliches Gesetz. Ich könnte mir vorstellen, das könnten jetzt zum Beispiel Mönche sein oder irgendwie so eine gesetzliche Gemeinschaft, die sagt, also wir wollen ja schließlich heilig werden, wir wollen nicht gleich werden wie die Toren, die Narren, das ist unser Ziel. Aber was heißt das andere? Das andere, beim anderen geht es darum, beim Vers 5 geht es darum, ich möchte ja nicht nur, dass ich selber heilig werde, dass ich geheiligt werde. Natürlich, Gott heiligt uns, das ist wieder ein anderes Thema, aber ich meine, hier könnte man meinen, man strebt danach wirklich auch, wie soll ich sagen, einen geheiligten Lebenswandel zu führen. Und weil ich das will, beachte ich das andere nicht. Aber es kann Situationen geben, wo ich plötzlich merke, ich muss jetzt das anwenden. Vers 5. Ich darf ein Beispiel dazu nennen. War ein Bruder einmal bei einem Psychologen und der Psychologe hat gesagt, ja, wissen Sie, wenn Sie mal einen Seitensprung machen und wenn Sie mal mit einer anderen Frau ins Bett gehen, das ist nicht weiter tragisch, das machen heute alle, das ist heute Standard. Und dann hat der Bruder zurückgeantwortet und hat gesagt, okay, ich komme dann morgen Abend mal zu Ihrer Frau und gehe mit ihr ins Bett. Das ist für mich so ein Paradebeispiel, antwortet dem Toren nach seiner Narrheit, auf das er sich nicht weise dünkt in seinen Augen. Ich glaube, der Bruder, der das gesagt hat, hat sehr wohl darauf geachtet, dass er innerlich dem anderen nicht nach seiner Narrheit geantwortet hat, im Sinne von, dass er sich anstecken ließ von seiner Narrheit. Aber er musste jetzt hier auch etwas mal sagen, damit der andere vielleicht aufwacht und merkt, Moment mal, bin ich hier nicht auf einer falschen Schiene. Und jetzt kann man sich natürlich die Frage, junge Leute würden mich jetzt fragen, ja, aber Daniel, ich muss doch wissen, an was muss ich mich halten? Muss ich mich jetzt an das halten oder muss ich mich an das halten? Dann sage ich immer, der Kontext, der Lebenskontext ist entscheidend. Und was heißt das? Ich muss aus dem Lebenskontext herausspüren, was jetzt dran ist. Natürlich auch durchs Gebet und durch die Ausrichtung auf den Heiligen Geist, dass der Heilige Geist mir einfach auch deutlich macht, jetzt muss ich das sagen. Und ich glaube, der Heilige Geist hat dem Bruder gesagt, jetzt antworte diesem Toren mal nach seiner Narrheit. Also nicht, dass er jetzt diese Stimme gehört hätte vom Heiligen Geist, aber er hatte diesen inneren Eindruck, jetzt muss ich das mal sagen. Und darum sagt der Apostel Paulus im Galaterbrief, wer unter Gesetz ist, ist nicht vom Heiligen Geist geleitet. Wer also vom Heiligen Geist geleitet ist, der ist nicht unter Gesetz. Er sagt nicht, ich mache immer das oder ich mache immer das. Er lässt sich vom Geist führen, aber er achtet auf das Wort Gottes. Das heißt, ich achte darauf, dem Toren nicht nach seiner Narrheit zu antworten, aber damit ich ihm nicht gleich werde. Aber es kann eine Situation geben, wo ich genau das andere machen muss. Jetzt heißt es in Römer 9, 16, nicht der Wille des Menschen ist entscheidend. Und in Matthäus 23, 37 heißt es, das Volk hat nicht gewollt. Haben wir wieder ein Problem. Paulus sagt in Römer 3, 28, dass wir ohne Gesetzeswerke gerechtfertigt sind. Und in Römer 2, 13 sagt er, Täter des Gesetzes werden gerechtfertigt. Oh, schon dumm steht das nicht im Jakobusbrief. Ja. Brandopfer gefallen Gott nicht, Psalm 51, und im gleichen Psalm sagt David, Gott hat Lust an Brandopfer. David, was sagst du hier? Ja? Gottes Berufungen sind unbereubar, Römer 11, 28, und dann sagt er in 1. Samuel 15, 12 zu Samuel, es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe. Das gilt jetzt. Ich meine, ich könnte über jeden Widerspruch eine Bibelstunde halten. Aber das liegt jetzt nicht drin. Ich will eigentlich nur deutlich machen, dass wir diese Gegensätze brauchen, um langsam in das göttliche Denken hineinkommen. Und denken wir daran, das, was wir hier sehen, ist das Dreieck. Und hier sehen wir den Kreis oder das Quadrat. Auch hier sehen wir auf der einen Seite den Kreis und hier das Quadrat. Und trotzdem ist es ein Körper. Diese Gegensätze sind wichtig, dass wir erahnen können, was eigentlich der Inhalt einer Sache ist. Mit unserem beschränkten menschlichen Verstand können wir geistliche Realitäten nur langsam und stückweise erfassen, indem wir die verschiedenen Darstellungsweisen der Bibel beachten und vergleichen. Mein Großvater sagte einmal sinngemäß, ich kann es nicht wörtlich zitieren, aber sinngemäß, der Geist Gottes benutzt im Wort Gottes scheinbare Widersprüche, damit wir Menschen einigermaßen an das herankommen, was der göttlichen Realität entspricht. Warum mache ich diese Einleitung? Ich mache sie ganz bewusst deshalb, weil wir bei diesem Thema mit diesen Gegensätzen konfrontiert werden und wir müssen beide Seiten beachten und diese verschiedenen Aussagen der Bibel, die wie in einem Kreis sind, wie wir es hier auch deutlich haben. Und wenn wir diese Dinge gleichmäßig beobachten, dann können wir erahnen, was die Mitte ist, von wo das Wort herkommt. Natürlich ist das Wort Gottes unser Herr Jesus Christus, ja. Aber je nach Situation, je nach Lebenssituation wirkt sich das einmal so aus und ein anderes Mal so. Natürlich, hier haben wir auch noch mit einem juristischen Rechtfertigungsproblem zu kämpfen, das eigentlich auch wirklich eine Bibelstunde wert wäre. Aber das gehört jetzt nicht zu unserem Thema. Ich könnte Ihnen noch Dutzende solche Beispiele nennen. Und ich zeige diese Beispiele, aber eigentlich nicht einem Bibelkritiker, weil er dann sagt, ja, hier haben wir es ja, ja, die Bibel, das ist so voller Widersprüche, das kann unmöglich das Wort Gottes sein. Und ich merke eben, dass Gott uns diese verschiedenen Sichtweisen gegeben hat. Einmal zeigt er uns das Quadrat und ein andermal den Kreis und ein drittes Mal zeigt er uns das Dreieck, um uns die Möglichkeit zu geben, den Körper zu erahnen, die geistliche, ich sage jetzt mal, Realität besser verstehen zu können. Dass wir sie hier auf dieser Erde nie ganz verstehen können, ist eine andere Sache. Jesus hat einmal gesagt, wenn ihr dann bei mir seid, dann werdet ihr mich nichts mehr fragen. Gut, ich möchte hier schließen.